Willkommen zum Energiezone-Podcast. Diesmal die Monthly-Energiezone mit Ilan und Mia. Wir sprechen heute über den neuen Koalitionsvertrag zwischen SPD, CDU und CSU und schauen mal, was da drin steht zum Thema Energie, über die neue Wirtschaftsministerin und natürlich über den Blackout in Spanien. Da gibt es noch ein, zwei aktuelle Themen, gehen wir auch noch drauf ein. Aber erstmal willkommen, Ilan.
Moin, Alex. Du hast einen neuen Hintergrund, oder?
Nee, das ist hier mein neuer Studio-Background. Da versuche ich wirklich professionell zu wirken und kann dann auch bei NTV und Co. Auftreten. Hat mir mein Sohn hier empfohlen mit der Beleuchtung und dem schönen Blau auf dem schwarzen Rollo im Hintergrund. Wie läuft's bei UNO? Seid ihr betroffen gewesen von den Blackouts? Musstet ihr Strom traden für eure Kunden, als in Spanien kurz der Strom ausgefallen ist?
Na, nee, also wir persönlich sind nicht betroffen worden. Also LinkedIn-Feeds waren ja voll und alle haben drüber gesprochen, aber zum Glück kommen wir ja gleich noch drauf. Die Gefahr ist irgendwie da, aber wir haben jetzt keinen in Deutschland gehabt. Von daher glaube ich, sind die Kunden, die bei uns betroffen wurden, nur durch LinkedIn-Feeds betroffen und nicht durch wirklich einen Stromausfall. Ja, nee, bei UNO läuft's eigentlich ganz gut. In der letzten Mal auch schon angedeutet, wir sind ja in vielen Gesprächen mit Investoren gerade und ja, macht Spaß. Also macht nicht mit allen, aber wenn man schlaue Fragen gestellt bekommt, dann bringt's einen ja auch echt weiter. Also ich würde sagen, die guten Gespräche, die schärfen den Blick drauf einfach und da lernen wir ja auch wirklich
was. Gibt's denn so auf Energieinfrastruktur spezialisierte Investoren oder haben die alle ist alles so ein Seitengig, die haben bisher so E-Commerce gemacht oder machen so AI im Hauptgeschäft und dann Energie im Nebengeschäft?
Genau, also Energie ist, glaube ich, ein großes Thema für alle VCs, für auch Generalisten-VCs und es gibt ein paar, aber wenige sehr spezialisierte. Wo dann irgendwie alle Partner und alle Beteiligten sehr viel Energieerfahrung haben, irgendwie aus der Energiewirtschaft selber kommt, gibt es die Corporate VCs, CVCs von den großen Energieversorgern und so auch, aber genau, also wirklich Fonds, die nur Energie machen, gibt es gar nicht so viele, ne?
Okay, aber es geht voran bei euch, also du bist weiterhin der Meinung, du bist in einem sozusagen Markt mit Rückenwind. Es gibt mehr Unternehmen, die ihren Stromhandel optimieren müssen mit eurer Lösung. Ja, obwohl die Regierung, wir kommen ja gleich noch auf den Koalitionsvertrag, ja sagt, wir machen es für alle billiger. Und das nimmt ja so ein bisschen als Incentive am Ende, sich zu optimieren.
Ja, nee, voll. Also es gibt total viel Tailwinds, wie wir dann mit den VCs immer besprechen. Und deswegen wachsen wir ja auch irgendwie die letzten Monate auch so stark. Wir haben ja irgendwie mittlerweile fast mehr als eine Terawattstunde under Management. Und das verstehen die Investoren jetzt viel mehr auch noch als vor einiger Zeit und können es einordnen. Und wir sind so nach allem, was wir verstehen, auch versus unsere Marktbegleiter. Man kann ja immer nur so von außen drauf schauen, aber auch der am schnellsten wachsende Player. Und genau, das macht dann macht's Spaß.
Was heißt das, eine Terawattstunde under Management? Also eine Megawattstunde habe ich jetzt verstanden. Wir produzieren ja mit unserer Solaranlage jetzt so 15, 16. Im Jahr, das heißt 1000 Megawattstunden ist eine Terawattstunde, ist das korrekt oder ist es noch mehr?
1000 Megawattstunden ist eine Gigawattstunde und das ist so in dem Bereich, so sind so die Kunden, ne? Die sind immer so irgendwas zwischen 20 und 100 Gigawattstunden bei uns. Wir haben auch jetzt schon teilweise welche, die dreistellig sind. Und dann guckst du natürlich immer nicht nur auf Strom, sondern auch auf Gas, weil wir versuchen ja Gas, die Leute sozusagen die Elektrifizierung voranzutreiben und dadurch halt auch positiven Impact zu haben auf CO2 und so weiter. Also alle Prozesse, wo Wärme benötigt wird und so weiter, zu schauen, macht es nicht auch Sinn, das über Strom abzubilden. Und genau, deswegen muss man sich eigentlich angucken, Strom und Gas jeweils. Und da sind wir genau im deutlich dreistellig Gigawattstunden und dann zusammengenommen deutlich über einer Terawattstunde an der
Management. Also 1000 Gigawattstunden ist eine Terawattstunde?
1000 Gigawattstunden, dann 1 Terawattstunden.
Ah, okay, also ist okay. Also, oh, das ist ja schon eine ganze Menge. Das ist ja schon eine ganze Menge. Wie ist der gesamte Energieverbrauch in Deutschland? Es waren irgendwie 2500 Terawattstunden, ne? Über alle Energieformen zusammen.
Ja, da musst du gucken, also sozusagen Strom, also Endenergieverbrauch, Strom oder Gas, ne? Also wir, also bei Strom weiß ich es auswendig, da sind wir bei 550 Terawattstunden Strom. Bei Gas weiß ich nicht den Gesamtverbrauch. Und dann aber Endenergieverbrauch, das ist immer ein bisschen kompliziert, weil dann da wird er in die Energiebilanz, geht ja dann auch mit rein, sozusagen gar nicht die Energie zur, also die stoffliche, dann geht irgendwie die stoffliche Verwertung von Energie auch mit rein. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Also ich kenne die Stromzahlen kenne ich ganz gut. Da sind wir 50,
aber wenn ihr euch jetzt noch, sagen wir mal, verzehnfach oder so, kommt ihr dann schon an 1% des deutschen Energieverbrauchs? Also heran?
Nee, also wenn wir uns verfünffachen, dann sind wir 1% des deutschen Stromverbrauchs auf jeden Fall, ja.
Nice. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht.
Ich kann es dir auch in sozusagen, wenn du sozusagen in Plattform denkst, in GMV, also da sind wir dann so über 100 Millionen Euro Energy Spend haben unsere Kunden, weil wir sind ja eine Software, die bei Kunden läuft, bei Großverbrauchern, und die geben sozusagen insgesamt dann über 100 Millionen Euro
aus. Das ist euer GMV. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn.
Ja, genau. Nee, und deswegen, also viele Gespräche, macht Spaß, besonders mit den Schlauen. Und also schlaue VCs haben auch einen geilen Take auf dem Markt. Vielleicht ist es auch mal was für Energiezone oder so. Also
ja, das würde mich auch mal interessieren. Es ist ja schwierig in der, wir kommen ja gleich nochmal zu einem Blackout. Es ist ja quasi so, die eine Bubble kämpft gegen die andere Bubble, so Daniel Stelter und Christina Schröder kommen mit irgendwelchen abstrusen Atomkraftforderungen, dann kommen irgendwelche Pure Energy sozusagen Solarleute und sagen, alles totaler Quatsch. Es ist ganz schwierig, da so Middle Ground zu finden, wenn quasi nur noch Populisten da sozusagen links und rechts schreiben. Aber fangen wir mal an mit der neuen Wirtschaftsministerin. Yes. Wird die UNO helfen können oder wird die euer Geschäft stoppen?
Das ist schwer.
Wer ist denn das überhaupt?
Ja, weißt du, gehen wir mal rein. Also studiert Chemie an der Universität Potsdam, war in den USA, war in Finnland, Abschluss als Diplom-Chemikerin, also technisch auf jeden Fall. Und dann relativ lange
Angela Merkel war doch auch Chemikerin, oder?
Ja, da gibt's Parallelen. Also eine Frau aus Ostdeutschland und auch eine Zeit lang im Bundesumweltministerium gewesen. Ne? Die war also 98 bis 2015 Mitglied des Deutschen Bundestags und dann irgendwie 2009 bis 2015 auch parlamentarische Staatssekretärin, einmal im Bundesumweltministerium und einmal im Bundesverkehrsministerium. Und dann ist sie ja 15 quasi sozusagen aus der Politik oder Vollzeit, Vollblutpolitik rausgewechselt und war Hauptgeschäftsführerin des Verbandes kommunaler Unternehmen. Also schon irgendwie auch noch eine Lobbyisten-politiknahe Rolle beim VKU. Und dann ab 2020, also jetzt fast 5 Jahre oder so gute 5 Jahre, keine Ahnung, Vorstandsvorsitzende der E.ON-Tochter Westenergie. Und war in einigen Aufsichtsräten, bei Schaeffler, bei Vodafone und auch beim Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung. Das ist ja irgendwie nochmal so ein Zusatzorgan. Ja, also scheint so sowohl wirtschaftliche als auch politische Führungskompetenz zu verbinden. Ne?
Was macht denn E.ON im Bereich Westenergie? Wofür stehen die denn? War nicht immer der Vorwurf unserer erneuerbaren Energiegäste, dass die Großkonzerne kein Interesse haben, das zu entbürokratisieren, sondern lieber große Gaskraftwerke bauen und große Netze bauen. Und dafür steht ja erstmal E.ON, also quasi als Konzern. Das ist gar kein Vorwurf, dass es irgendwie schlecht oder jetzt besonders gut wäre, sondern die standen ja eigentlich immer dafür, alles zu zentralisieren und die bestehende Kraftwerks- und Netzstruktur optimal auszulasten, während die neuen Vertreter oder die Vertreter der neuen Energien sagen, nee, man muss stark dezentralisieren. Das ist ja in den ersten 3 Folgen von Energiezone quasi ganz prägnant vertreten worden, auch von Ove Petersen. Ja, also dezentrale Erzeugung, dezentraler Verbrauch. Konzerne stehen ja immer zentrale Erzeugung, ja, zentrale Netze. Also siehst du da nicht die Gefahr, dass sie dann die Westenergie, den Westenergie-Doktrin versucht, auch in die Energiewirtschaft zu übersetzen?
Doch, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Also jetzt sind wir ja schon bei Kritik und Bedenken. Ich hätte noch ganz viele andere Punkte, die ich auch ziemlich positiv finde, aber ja, also die kritischen Stimmen, also gab super viel Zuspruch und aber kritische Stimmen gab da schon auch irgendwie Warnungen vor möglichen Problemen. Also das, was du ansprichst, ne, also so, dass die Gas-Kommunallobby so jetzt Wirtschaftsministerium Einzug hält und auch das halt bei diesen ganzen Verbänden, wo sie vorher war, VKU und DVGW, da dann die Sektkorken knallen. Da habe ich auch ein paar LinkedIn.
Aber wofür stehen diese Verbände? Was wollen die?
Verband kommunaler Unternehmen und DVGW, Deutscher
aber wofür
Verband für Gas und Wasser.
Aber wofür stehen die, bei denen wir möglicherweise sagen würden, hey, das ist eher kritisch oder das ist eigentlich volkswirtschaftlich nicht so schlau?
Naja, dieses ganze Thema Gas und das ganze Thema Wasserstoff voranbringen als und eher eine Bremse bei Erneuerbaren, würde ich sagen. Also nicht ganz so harte Ausbau oder ambitionierte Ausbauziele, was Erneuerbare angeht und dann den dafür benötigten Netzausbau auch, glaube ich schon, ja.
Okay, aber sie kommt ja immerhin schon mal vom Fach. Das ist doch erstmal gut, oder? Also sie weiß im Grunde genommen auch, dass wir über 500 Terawattstunden irgendwie Strom im Netz haben und kann sich irgendwie ein Bild davon machen, wie stark das noch aufwächst und wie die Netzbedingungen eigentlich sind. Vor allem die Übertragungsnetze, ne? Von Nord nach Süd und West nach. Das finde ich erstmal positiv.
Ja, genau. Also die Übertragungsnetzbetreiber, also können wir gleich noch zu mit Bidding Zone Review und so weiter, aber da habe ich auch einen Beitrag zu gelesen. Da gab es jetzt ja auch die Netzausbaupläne, die diskutiert wurden für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Und die gehen ja von den Szenarien auch von einer starken, das habe ich eben auch angedeutet, da ist UNO dran, von einer starken Elektrifizierung aus und von einem starken Wachstum, also dass man quasi verdoppelt von diese 550 Terawattstunden Stromverbrauch verdoppelt, weil man eben einiges von Gas substituiert durch Stromverbrauch. Und genau, das könnte natürlich, da kann natürlich Einfluss drauf genommen, welche Szenarien da akzeptiert werden und welche nicht. Und deswegen ist es schon wichtig, dass da nicht nur Lobbyismus betrieben wird und dass die Befürchtungen, die da von irgendwelchen Antikorruptionsorganisationen, Lobby-Control und so, die da Alarm schlagen, von irgendwelchen Interessenskonflikten, dass man da aufpassen muss, dass die sich nicht bewahrheiten. Das wäre schon wichtig, ja.
Okay. Ja, ich bin gespannt, wohin das führt. Aber wir gucken erstmal positiv drauf, aber mit dem, sozusagen, durch diese Historie in der Lobby, die ja eher die zentralen Erzeugungssysteme und zentralen Netze im Auge hatte, würde ich mir jetzt quasi keinen großen Push von irgendwie dezentraler Erzeugung und Co. erwarten, aber mal schauen, was da demnächst veröffentlicht wird. Wir können uns ja mal den Koalitionsvertrag anschauen und gucken, was wir daraus irgendwie lesen können. Wir hatten ja vor der Wahl hatten wir doch mal so einen Vergleich gemacht der einzelnen Programme. Sagen die Parteien eigentlich zum Thema Energie. Da war natürlich die AfD ganz hinten dran, sozusagen, die wollte Putins sozusagen Gas und Kohle wieder einführen. Andere waren ein bisschen progressiver. Jetzt müssen sich ja SPD, CDU und CSU einigen. Hast du mal das übereinander gelegt, wie das, was damals gefordert wurde in den einzelnen Parteiprogrammen, jetzt in den neuen Koalitionsvertrag, den man herunterladen kann, Einzug gehalten hat?
Ja. Total. Also erstmal redaktionelle Grüße gehen raus natürlich an ChatGPT und an Lukas, der bei uns im Team da unterstützt hat. Aber genau, wir haben eben genau das gemacht. Wir haben die SPD-Forderung aus dem Wahlprogramm, die CDU-Forderung aus dem Wahlprogramm, die irgendwie mit Energie und Klima in Verbindung standen. Die hatten wir ja schon in der Tabelle. Ne, da hatten wir sozusagen die unterschiedlichen Aspekte. Klimaziele, Emissionsreduktion, erneuerbare Energien, Wasserstoff, CO2, Emissionshandel, Energiepreise und Versorgungssicherheit, Strommarkt, Struktur, Netzentgelte und so weiter. Noch zwei, drei andere, ohne jetzt alle zu vorzulesen. Ich würde auch vorschlagen, können wir gerne vielleicht einen LinkedIn-Post unterbringen oder als PDF irgendwo direkt zur Verfügung stellen. die Leute sich noch angucken wollen. Aber das haben wir eben, die Spalten in der Tabelle hatten wir ja quasi für SPD und CDU. Ja. Und dann haben wir eine neue Spalte gemacht zu Koalitionsvertrag. Also sozusagen, was ist da rausgekommen in der Kombination SPD und CDU? Wer hat sich durchgesetzt? Also da sieht man halt ganz schön, so wo waren die Reibungspunkte oder die Zielkonflikte und wer hat sich dann letztendlich auch durchgesetzt? Also das haben wir gemacht, ja.
Und? Wer hat sich durchgesetzt? Jetzt hast du es ja aufgebaut im Spannungsbogen.
Ja, also die Referenz, es geht natürlich auf die Details in der Tabelle, da können sich alle nochmal direkt reinbohren, aber ja, also bei Klimaziel, also einiges wurde ja auch schon diskutiert, wer da auf LinkedIn mitgelesen hat und Spiegel und was weiß ich, also Einhaltung des Pariser Abkommens ist drin, 90% CO2-Reduktion bis 2040 in Deutschland und aber eine Betonung auf CO2-Reduktion und negative Emissionen, das ist schon eher CDU-Sprech. Bei erneuerbaren Energien hatten sich ja beide eigentlich ausgesprochen, sozusagen auf Ausbau für den Ausbau von Erneuerbaren. Aber da ist jetzt nochmal ein Kniff mit drin, da steht jetzt sozusagen Sicherstellung einer stabilen Energieversorgung durch intelligentes Strommarktdesign und Technologiemix, das ist auch eher CDU-näher, weil SPD ja gesagt hatte, wir machen einen ganz starken Ausbau auf Windkraft und Photovoltaik und unterstützt durch Speicherlösungen, das ist zum Beispiel jetzt nicht mehr drin. Wasserstofftechnologie sind sie auch eher, lese ich da CDU raus. Was gab es denn hier noch bei Energiepreise und Versorgungssicherheit?
Ich glaube, bei Kraftwerkstrategie ist es ja auch ganz stark CDU, ne? Bau von 20 Gigawattstunden Kraftwerksleistung bis 2030. Aber es wollen sie immerhin technologieoffen anreizen. Also das kann bedeuten, dass die Bioenergie doch wieder ins Spiel kommt.
Ja, das könnte sein. Und ich meine, durch die starke, also CDU ist ja auch sozusagen stark, die CSU in der CDU, CSU ist ja stark vertreten und da wird ja Landwirtschaft auch eher groß geschrieben. Atomkraft fand ich auch noch spannend, ne? Also sozusagen, SPD hatte gesagt, keine klare Unterstützung für Atomkraft und eher starker Fokus auf erneuerbare und nachhaltige Technologien, nennen die das. Und die CDU hatte ja schon im Wahlprogramm eine technologieoffene Herangehensweise befürwortet, aber auch Unterstützung für neue Kernkrafttechnologien wie Small Modular Reactors, SMR.
Aber das war ja im CDU-Programm. Ich hab mir hier mal die 8 Seiten aus dem Koalitionsvertrag vorgelegt. Da sehe ich gar nichts zur Atomkraft oder habe ich es überlesen? Steht da was zur Atomkraft drin?
Nee, da steht eben nur Atomkraft, also es ist sozusagen nicht als zentrale Lösung betrachtet mit drin, aber ich glaube die Technologieoffenheit, da kann man schon auch die SMRs dann wieder unterbringen, oder nicht?
Ich überlege das, guck mal gerade die Zwischenüberschriften an. Planungsgenehmigung, Energiepreise, Netze, Flexibilisierung, Finanzierung, Erneuerbare, Solarenergie, Windenergie, Bioenergie, Wasserkraft, Kraftwerkstrategie. Wir werden die schnellstmöglich technologieoffene Ausschreibung fest für ausreichend gesicherte Leistungen und Versorgungssicherheit. Also du liest quasi raus aus der technologieoffenen Ausschreibung der 20 Gigawatt Gaskraftwerksleistung. Da steht ja schon Gaskraftwerksleistung. Ich wüsste jetzt gar nicht genau, wo da die Atomis nochmal zum Zug kommen.
Okay.
Außer im Stelter Poschardt Podcast. sehe ich es gar nicht bisher. Ja. Aber gut, ich komme gleich noch, aber ich habe noch zwei, drei Sachen angestrichen, bei denen mich mal deine Meinung interessieren würde.
Aber du sagst genau, aber Wärmepumpen.
Wärmepumpen war quasi an dem Programm umgesetzt im Koalitionsvertrag.
Ja. Ja, Wärmepumpen war vielleicht noch als letztes. Und da haben ja beide gesagt, also SPD laut ist, Wärmepumpen sollen Schlüsseltechnologie für Wärmewende werden. Unterstützt durch staatliche Förderung und steuerliche Anreize. Also klareres Bekenntnis, würde ich sagen. Und bei CDU aber auch Förderung von Wärmepumpen und anderen klimafreundlichen Heiztechnologien.
Oh, hier habe ich was, hier habe ich von der, hier hat sich die Gaslobby durchgesetzt, habe ich gerade gelesen, in Zeile 1135 im aktuellen Koalitionsvertrag. Wir erarbeiten einen Fahrplan für defossilisierte Energieträger. Dafür müssen Gasnetze erhalten bleiben, die für eine sichere Wärmeversorgung notwendig sind. Dies, also A, ist das natürlich totaler Quatsch. Und B, ist das natürlich ein Satz, der auf jeden Fall von der Gaslobby da reingeschrieben wurde. Kann ich mir gar nicht anders erklären.
Ja, genau.
Oh, okay. Spannend.
Ja. Also so, ne, man kann, wenn man ganz rauszoomt, so, dann denkt man, ja, CDU, SPD verfolgen im Bereich Klimaschutz und Energie grundsätzlich ähnliche Ziele, aber so dann auch sozusagen, klar, werden Erneuerbare weiter gefördert und die Netzentgelte sollen gesenkt werden. Aber dann, wenn man dann sozusagen genauer reinschaut, dann wird es irgendwie spannend. Kann ich total empfehlen, da mal reinzugucken.
Ja, ich finde es halt ganz spannend. Also ich bin ja nun mal kein Vollzeit-Politiker, das zu sehen. Also wenn man das mal nebeneinander legt, sozusagen welche Teile da im Koalitionsvertrag viel Platz bekommen. Es gibt zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeilen zu Bioenergie. Also 7 Textzeilen, 2 zu Wasserkraft. Wasserstoff hat eine ganze Seite. Ich würde sagen, das sind 20, 25 Zeilen. Kraft-Wärme-Kopplung, ich überlege gerade, welche Verbände eigentlich bei Kraft-Wärme-Verkopplung das treiben müssten. Windenergie ist relativ groß drin, Solarenergie relativ klein, aber da sieht man ja so ein bisschen, welche Interessen sozusagen sich da durchsetzen. Das ist so ein bisschen, wir haben früher mal den Spaß gemacht bei E-Commerce-Webseiten, ja, irgendwie bei Otto.de oder Neckermann, so, welche Abteilung ist am stärksten, das ist die, die am meisten Platz auf der Startseite bekommt, ja, sozusagen den größten Banner. Egal, ob jetzt Bademode wichtig ist oder nicht, wenn die Bademode-Abteilung oder Unterwäscheabteilung am wichtigsten ist, kriegt die auch am meisten Platz. Was ich spannend fand, ist, dass im Rahmen der Energiepolitik die Wirtschaft und Verbraucher stärker zu Mitgestaltern gemacht werden sollen, steht ja in einer Zeile, unter anderem durch Mieterstrom, Bürgerenergie und Energy Sharing. Also Mieterstrom ist ja dieses Modell, dass man, wenn man eine Solaranlage hat in einem Mehrfamilienhaus, dass man das auch an die Mieter verkaufen soll, was bisher, glaube ich, ganz, ganz schwierig war oder bürokratisch aufwendig, ne, weil dann doch du Netzentgelte wieder mit abführen musstest. Bürgerenergie und Energy Sharing sind nach meinem Verständnis solche Modelle, wie es unter anderem hier Martin Lass auch in Gethoff baut, dass man so in Genossenschaften versucht, kleine BHKWs zu bauen, die zu betreiben, die auch zu versorgen. Mhm. Was ich dabei spannend finde, ist, wenn man das macht, was sozusagen ja diesem dezentralen Fokus entspricht, dann sorgt das ja dafür, dass man so Inseloptimierung macht. Ja, die Insel Gettorf optimiert sich für sich, ne, sozusagen Insel Kiel optimiert dann irgendwie anders oder muss dann am Schleswig-Holstein dranhängen. Und wenn ich die mir anhöre, was wir zum Beispiel damals mit Armani von Flexpower oder Powerflex, Flexpower besprochen haben, spricht ja viel dafür, möglichst große vernetzte Inseln zu haben. Je kleiner die Inseln sind, ja, sozusagen je kleiner das Gewächshaus, desto ineffizienter ist der Tomatenanbau, um hier Leon Hirtz Metapher zu finden. Also ich finde es ja grundsätzlich gut, also Energy Sharing würde ja dann bedeuten, ich kann wahrscheinlich ja als Betrieb sozusagen zum anderen Betrieb Energie übertragen. Ich glaube nicht, dass das dazu dienen soll, dass ich hier meinem Nachbarn die Überschüsse aus meiner Solaranlage im Rahmen einer kleinen Elektroleitung für seinen Pool rüberleiten darf. Aber es ist ja auch noch nicht weiter definiert. Wie schätzt du das ein? Du bist jetzt ja auch Energiehändler mit UNU. Also bedeuten quasi Inseln und kleinteiligere Erzeuger und auch Verbraucher, macht das Ganze nicht schwieriger, weil die Liquidität im System fehlt?
Halt, stopp, ich bin kein Energiehändler, das müssen wir klarstellen, weil also sozusagen wir sind ja in der Marktrolle Energieservice-Anbieter. Das ist sozusagen klar davon abgegrenzt und wir haben kein Risiko auf unserer Bilanz und so wie ein Armani und ein Max von Flexpower, die sozusagen das ist der Brot und Butter ist, Kauf und Verkauf von Strom in unterschiedlichen Märkten. Aber ich würde dem zustimmen, was Sie gesagt haben. Also je größer und da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf beim Geburtszonen-Split, so ein betrachtetes System ist, desto mehr Liquidität hast du darin. Und deswegen bauen wir ja auch das europäische Verbundsystem auf, das siehe Spanien, nicht gut verbunden mit Frankreich. Ganz nur so 10% der inländischen Nachfrage kannst du über die Kuppel, die Netzkuppelstellen nach Frankreich überhaupt importieren. Und das Gleiche gilt ja auch, also sozusagen, ob du dir ein Land als Einheit anschaust und die Interkonnektoren zu anderen Ländern oder, was weiß ich, ein Verteilnetz oder sozusagen eine lokale Region. Und ich glaube, es gibt ja so Konzepte, diese Zellenkonzepte, wo man dann irgendwie versucht, sozusagen, dass jede so quasi wie so ein Subsidiaritätsprinzip, dass jede kleinste Einheit irgendwie auch selbst suffizient sein kann und autark funktionieren kann. Aber der Vorteil ist tatsächlich immer, wenn wir uns auch auf die aufeinander verlassen können, dass man die Verbindung halt ausbaut, ne, und dann sich dadurch stärkt. Also so zwei Philosophien, die beide irgendwo ihre Berechtigung haben, aber ich bin auch eher für den Verbund und für das Vernetzen.
Ja, aber es muss ja schlau incentiviert sein. Ne? Ich merke es ja selber, wir haben ja jetzt ja unsere Solaranlage hatten wir jetzt ja erweitert im letzten Jahr und jetzt haben wir schon Tage, wo es dann deutlich über 100 Kilowattstunden geht. Die kann ich gar nicht mehr selber alle verbrauchen, auch wenn ich es probiere, aber dann irgendwann kocht der Pool. Das geht dann, das bringt nichts. Ich kann quasi, also ich habe gar nicht die Steuerungsmöglichkeiten, die Batterie irgendwie dann zu laden oder so zu verbrauchen, dass es möglichst wenig Spitzen ins Netz gibt in der Mittagszeit. Und könnte ich eine netzdienliche Batterie quasi kaufen und betreiben, die zum Beispiel eine 100 Kilowattstunden Batterie, die man irgendwo extra hinstellt, die der Netzbetreiber auch nutzen kann und sagt, okay, da laden wir das jetzt mal rein, schön in die Mittagsstunden, damit ich im Morgen- und Abendbereich aus dieser Batterie das nutzen kann. Das bringt mir selber nichts. Also so viel, sozusagen so viel Basisleistung habe ich ja gar nicht. Ich brauche das in der Nacht nicht. Ich kann meine ganzen Verbraucher irgendwie am Tag steuern, irgendwie Auto, Wärmebedarf, was auch immer, Waschmaschinen, das kann ja alles am Tag laufen. Das heißt, ich brauche in der Nacht sowieso nur 10 Kilowattstunden, aber dieser Überschuss, der ja trotzdem ins Netz dann irgendwie geht, ja, 10, 20, 30, 40, 50 Kilowattstunden, das ist mir schon klar, dass der dem Netz eigentlich nicht so viel bringt, weil die Windkraftanlagen stehen dann hier still in Schleswig-Holstein, die wären ja auch da. Das wäre ja smart, so eine Batterie zu haben, aber ich selber kann daran gar nicht, ich könnte ja sogar investieren in eine Batterie. Ne? So, wir sind jetzt ja so bei 200 Euro pro Kilowattstunde, das heißt, eine 100 Kilowattstunden Batterie kostet 20.000 Euro. Ne? Wenn ich dann aber sage, okay, ich kann damit durch eine Art angebotene Flexibilisierung aber 2.000 Euro im Jahr verdienen, entweder weil ich mit eigenem Solarstrom belade oder dann im Winter kann dann der Netzbetreiber auf die Batterie zurückgreifen und die dann beladen. Aber es geht ja gar nicht. Also dieses optimale Verhalten der einzelnen Erzeuger ist gar nicht möglich, aber weil es teilweise die Messsysteme geht, also die Physik ist nicht da, ja, die Smart Meter sind nicht da oder die sind für sowas zum Beispiel gar nicht ausgelegt oder die Regulierung lässt das gar nicht zu, weil dann quasi fürs Ein- und Ausspeichern dann doch immer wieder Netzgebühren anfallen und dann kommt kein Case raus, ne? Obwohl ich sagen würde, okay, ich wäre bereit zu investieren, ich könnte das selber zum Teil nutzen, im Winter erzeugt meine Anlage sowieso nichts, aber dann könnte man den überschüssigen Windstrom am Tag, wenn es den gibt, in die Batterie anspeichern, so die Netze entlasten. Geht aber gar nicht. Siehst du da Bewegung oder siehst du auch Bewegung im Koalitionsvertrag?
Nee, das habe ich da nicht rausgelesen. Und klar, da fehlt noch total viel und da müsste man noch viel mehr machen in die Richtung.
Weil es steht jetzt ja drin, es soll 5 Cent günstiger werden, ne, auf die Kilowattstunde. Aber ich sage mir, also es macht doch quasi viel mehr Sinn, über Investitionen nachzudenken, in Netz oder Infrastruktur oder Regulierung, die mir das ermöglichen. Und das macht ja dann für alle sozusagen aus, das wird ja dann auch 5 Cent günstiger, weil man dann ja den günstig erzeugten Strom in die Nachfragespitzen verschiebt und dann eben nicht teuer Wasserstoff produzieren muss oder Gas verbraucht. Und da muss ich, also wenn man den Vertrag liest, das war mir halt wichtig, das auch rauszulesen. Was ich da schon rauslese, ist, dass wir uns unabhängig machen wollen von der sozusagen von der Erdgas-Öl-Welt und Kohlewelt. Und das finde ich richtig. Also quasi die 100 Milliarden, die Deutschland als Volkswirtschaft ausgibt nach außen, um dann von Norwegen zum Beispiel Gas zu kaufen oder damals von Russland oder demnächst LNG aus den USA, sozusagen das bleibt im Land. So, dann nehmen wir mal hoffen wir mal, dass die Kraftwerkstrategie dann wirklich technologieoffen umgesetzt wird. Also es gibt eine Möglichkeit, hunderte Milliarden quasi im Land zu nutzen. Das finde ich schon mal gut. Aber wir könnten dann allein durch eine effizientere Steuerung jetzt schon irgendwie 100 Milliarden heben davon, ohne noch viel mehr Wind und Solar auszubauen. Das sehe ich daraus nicht. Also das ist noch weit, weit weg.
Genau, also gibt ja Bekenntnisse, dass wir Smart Meter und Intelligenz in die Netze und so weiter ausbauen, aber es geht super schleppend voran. Die Befürchtung liegt nahe, dass das irgendwie Lippenbekenntnisse sind und dass das nicht unbedingt beschleunigt wird durch die Bestrebung, die da jetzt im Koalitionsvertrag niedergeschrieben sind.
Wir geben Geld quasi auf Probleme, die man gar nicht mit Geld lösen muss. Da bin ich ein bisschen bei Philipp Schröder, der auch sagt, diese 5 Cent sozusagen Förderung oder Subvention, die ist eigentlich, also das ist rausgeschmissenes Geld. Das ist eine Konsumausgabe. Das könnten aber eigentlich Investitionen sein, die uns dann langfristig helfen. Das wundert mich eigentlich, dass gerade eine Partei wie die CDU, die ja dafür steht, dass man irgendwie langfristig irgendwie Investitionen in die richtigen Sachen, dass die sich das da irgendwie so reindrücken lässt. Das ist doch eigentlich eine klassische SPD-Forderung. Ja, es muss alles sozusagen Miete umsonst und Strom umsonst für alle.
Ja, das stimmt. Ja. Und es ist auch irgendwie, also gerade was so Industriestrompreis und so, es ist irgendwie ziemlich nah an dem französischen System dran, ne? Also dass der Staat da sehr, sehr stark eingreift und subventioniert für bestimmte Verbrauchsklassen. Aber
ja, also sozusagen, sagen wir mal so, also wir machen uns unabhängiger von den Importen, aber wir machen es noch nicht effizient und richtig sozusagen in internen Verteilung. Da sozusagen gibt es noch eine Schieflast, die auch unter anderem dadurch kommt, dass wir noch keine, dass wir noch ein Netz, ein Preiszonengebiet sind, bevor wir jetzt zum Stromausfall in Spanien kommen. Ich habe jetzt gelesen, welche Agentur war das, die jetzt 5 Preiszonen in Deutschland gefordert hat? ENZOE oder sowas?
Ja, das ist keine Agentur, das ist der Zusammenschluss der europäischen Übertragungsnetzbetreiber. Also in ENZOE ist ja TSO drin und TSO Transmission System Operator, also Übertragungsnetzbetreiber. Das ist einfach die Dachorganisation von den Tenets, den 50 Hertz und so weiter. Transnet, BW und wen haben wir jetzt? Amprion. Das sind ja die 4 deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Deutschland hat da auch eine Sonderrolle, dass wir so viele Übertragungsnetzbetreiber haben. 4 Stück an der Zahl. Auch interessant, ne? Wir haben, wir leisten uns sozusagen 4 Übertragungsnetzbetreiber, aber bei den Gebotszonen, genau, da noch nicht. Aber genau, weil Deutschland so groß ist. Und die sind halt alle ganzen Übertragungsnetzbetreiber, typischerweise ein Übertragungsnetzbetreiber pro Land. Es gibt einen europäischen Verbund und das ist so eine sehr, sagen wir mal, technische, der regulierungsnahe Organisation, aber tatsächlich eine Vereinigung von diesen privaten, privatwirtschaftlich organisierten Netzbetreibern. Da gibt es noch Acer und das sind dann die sozusagen der Zusammenschluss der was bei uns also Bundesnetzagentur ist, die Regulierungsbehörden und die zusammen, also Acer gibt den Prozess vor. Acer sagt sozusagen, wie schauen wir uns an, macht der Strommarkt, das Strommarktdesign jetzt nur auf Gebotszonenebene Sinn? Weil es immer ein Zusammenspiel zwischen Netz und Markt ist. Und dann ist ENZOE dann quasi ausführend in der Umsetzung dieses Prozesses, um die sogenannten Bidding Zones auf Englisch, also Gebotszonen, zu reviewen, also zu überprüfen, ob das so den Realitäten noch entspricht. Das ist natürlich ein Prozess, den man jetzt ständig macht, jedes Jahr, jeden Monat, sondern weil das Netz ja sich nicht so stark verändert in der physikalischen Konfiguration, dass man den halt alle paar Jahre macht. Und genau, das nur das kurz so als Kommentar zum Prozess.
Genau, aber die haben jetzt gesagt, Deutschland bräuchte eigentlich 5 Preiszonen, damit man eben nicht mehr diese total strange Entwicklung hat, dass die Windräder hier ausgeschaltet werden, sozusagen aufgrund des niedrigen Preises und dann die Gaskraftwerke im Süden irgendwie angehen. Also dann diese wir fördern momentan unsinniges Verhalten, ne, im Markt durch eine Preiszone. Das könnte man so ein bisschen verhindern und mehrere 100 Millionen sparen. Tatsächlich für Deutschland. Und dann hat aber der Klaus Möller, da hast du direkt kommentiert, bei LinkedIn geschrieben, das ist der Bundesnetzagentur-Präsident, gesagt, nee, es macht jetzt nicht so viel Sinn, weil das basiert eigentlich auf alten Daten und wenn jetzt die Stromnetze mit dem Ostlink, Südlink, Nordlink besser ausgebaut sind, dann ist das eigentlich, dann sind wir so eine Art Kupferscheibe und dann macht eine Preiszone viel mehr Sinn und der Trade-off, das jetzt irgendwie umzustellen, das würde ja ewig dauern und das ist quasi, das wollen wir nicht. Und dachte ich so, na okay, wenn der Bundesnetzagenturchef das irgendwie schreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie umgesetzt wird, eher gering. Wie guckst du da drauf? Also kommt es jetzt oder kommt es jetzt nicht?
Also nutzt die Gelegenheit, gleich nochmal auf unsere Folge mit Christoph Maurer zu verweisen. Wir haben ja ganz am Anfang, so vor anderthalb Jahren jetzt schon fast, die da mal detailliert drüber gesprochen, ganz, ganz detailliert drüber. Und der Christoph, Geschäftsführer von Consent Tech, absoluter Netzexperte, also so ein Elektrotechniker durch und durch, und der auch Netzplanung richtig gut versteht, auch Übertragungsnetz. Und der, das finde ich auch interessant, ne, der hat früher eigentlich ähnlich argumentiert, immer so vor 5 oder 10 Jahren oder so hat der ähnlich argumentiert. Und mittlerweile ist der aber sozusagen von den denjenigen, die die einheitliche, also eine Strompreiszone oder eine Geburtszone in Deutschland befürworten, dann ins Lager der Befürworter gewechselt, die eben die Vorteile sehen in mehreren Geburtszonen. Und das ist ein extrem komplexes, also es gibt Vorteile und es gibt Nachteile bei allen Konfigurationen. Und was man einfach nur, glaube ich, festhalten kann, ist jetzt, und der Prozess ist eben auch noch relativ lang, und nur weil jetzt der aus dem Bidding Zone Review rauskommt, dass da, also die sozusagen die ökonomische Wohlfahrt kalkuliert, irgendwelche 100, auch gar nicht so große Werte, ne? Also paar hundert Millionen, 330, 340 Millionen Euro jährlich reduzierte irgendwie ökonomische Wohlfahrt. Dass das kalkuliert wurde, heißt nicht, dass jetzt auf jeden Fall der Split kommt, sondern das ist ein Politikum, und da wird es noch viel, müssen noch viele Schritte gegangen werden, um dahin zu kommen. Ich fand es erstmal spannend. Man hätte ja so erwartet, da kommen vielleicht 2 Zonen oder 3 oder so draus, aber das sind 5. Und wir können eben ein bisschen was sparen, wenn wir uns da aufteilen würden. Und die Nachteile sind weniger Liquidität, weil wenn du eine Geburtszone hast, dann können ja alle, die wirklich nur Strom handeln, also jetzt zum Beispiel Max und Armani oder andere Trading Houses, Handelshäuser von großen Versorgern, oder letztens war ja der Arvid von Harpe von Sunny Gleitos, diejenigen, die sozusagen wirklich Strom vermarkten von den Erneuerbaren, aber auch von den konventionellen, die können sich halt drauf verlassen, die müssen gar nicht drauf achten, was ist da für ein Netz dahinter, weil sie können sich darauf verlassen, dass sie mit allen handeln können, zu den gleichen Preisen gesettelt und so. Und das wäre dann eben eine Umstellung, und auch diese ganzen Langfristverträge. Also es gibt natürlich auch, der andere Nachteil ist bei so einer Umstellung, du hast ja schon laufende Verträge, die langfristig geschlossen wird, das muss man dann alles umstellen, oder Kompensationsmechanismen gut berechnen, und deswegen also für so einen gut funktionierenden Markt braucht man auch immer viel Vorlauf und viel so Ruhe und Investitionssicherheit in so einem Prozess. Und ich glaube, wir haben halt super lange die eine Strompreiszone ausgehalten mit den Vor- und Nachteilen. Nachteile auch, ne, dass sozusagen das zu bestimmten Verhalten, also Netzflüssen, Loopflows und so bei unseren Nachbarn kommt. Und ich glaube, also ich bin eher ein Befürworter des Geburtszonen-Splits. Aber es ist, Kritik kommt dann von Industrieverbänden, vom VKU auch, vom BDEW. Und ich glaube auch dadurch, dass wir vielleicht auch sozusagen einen starken Einfluss in der von Süddeutschland jetzt über CDU, CSU haben, in der aktuellen Regierung eher nicht nur Rückenwind für das Thema.
Mal gucken, wenn der Solarausbau in Bayern und so weitergeht, dann haben die auch Vorteile sozusagen und können dann sagen, hier die Baden-Württemberger, die sind viel zu langsam, die kosten uns jetzt richtig viel Geld. Ich will gar nicht
mehr. Wenn Gaskraftwerke gebaut werden, das sind ja Investitionen dann eher in Süddeutschland. Die werden ja eher südlich des Netzengpasses gebaut. Also das wäre sozusagen dann größere Investitionen, aber auch eher sozusagen Förderung für den Wirtschaftsstandort.
Aber da habe ich jetzt auch gelesen im Koalitionsvertrag, da gibt es auch einen Support für Höhenwindkraftwerke. Das sind, glaube ich, so diese Überbauung von aktuellen Windkraftanlagen. Die kann man auf so eine Art, ja, so wie so Windmasten stellen, glaube ich. Also statt irgendwie 170 Meter Nabenhöhe, was jetzt so das aktuelle Maximum ist, sehen wir dann bei fast 300. Das ist quasi wie auf so einem großen Eiffelturm nochmal so eine Windkraftanlage gebaut, wo man dann viel, viel bessere Ausschöpfung nochmal hätte. Das geht nicht überall, aber dann braucht man auch deutlich weniger Gaskraftwerke, für die man ja da immer noch das Gas importieren muss aus den USA oder aus Norwegen, was dann doch sehr teuer ist. Aber vielleicht noch ganz kurz zum Ende. Wir hatten ja letzten Woche ja einen Vorfall. Das ist der Blackout in Spanien, oder was nicht sogar diese Woche? Der Blackout in Spanien gewesen. Und also Spanien war 18 Stunden vom, sozusagen, war der Strom aus. Und dann ging die Hauerei bei LinkedIn sofort los. Das liegt an den vielen Solarkraftwerken und an den fehlenden sozusagen Kohlekraftwerken, und mit Atomkraft wäre das schon gar nicht passiert. Und das fand ich total spannend, weil das hat jetzt quasi so eine Angst geschürt. Ich habe auch direkt nochmal gegoogelt, was kostet denn eigentlich dieses Bauteil hier, was ich an meinen Kostalwechselrichter bauen muss, um notstromfähig zu sein. 200 Euro habe ich rausgefunden. Also das dann würde ich...
Go for it.
Zum Zweiten manuell muss man das umschalten und sagen, okay, ich entkoppel mich jetzt vom Stromnetz und jetzt kann der Wechselrichter hier eine Insel aufbauen. Bin ich aber wieder von abgetreten, weil, also nachts bringt mir das auch nichts. Und ich habe mir so einen Adapter gekauft für mein Auto. Da kann man das in die Lade, da kann man quasi 3.500 Watt permanent quasi rausziehen. Und das würde auch 20 Stunden reichen. Das ist wahrscheinlich die schlauere Investition gewesen. Kostet auch nur 20 Euro so ein Adapter. Naja, auf jeden Fall ging dann die Hauerei los, aber es ist immer noch vollkommen unklar, woran es eigentlich lag. Und dann die Atomis sagen, hey, das wäre viel besser gegangen mit nur Atomkraft, dann hätte es diese Schwingung nicht gegeben. Ich selber musste mich zurückerinnern an einige Gespräche, die ich mit Menschen aus Spanien geführt habe im letzten Jahr, die irgendwie eine eigene Finca, ein eigenes Haus haben und sagen, wir sind gar nicht am Stromnetz, wir haben hier einen Generator oder so eine Solaranlage, weil das Stromnetz ist so schwach, wir kriegen nur 3.000 Watt daraus. Deswegen, das erklärt übrigens auch, warum so wenig Elektroautos in Spanien und Italien fahren. Die können das oft zu Hause nicht laden. Also die Netze geben es nicht her, eine Wallbox irgendwo hinzubauen. Und die geben es auch nicht her, dass man überall Schnelllader aufbaut. Ich habe jetzt in meinem Dorf den vierten Schnellladerstützpunkt, habe ich jetzt beobachtet, vor 2 Wochen beim lokalen Bäcker. Kam eine 350 kW Ladesäule, zwei Stück.
Wow.
100 Meter entfernt von der nächsten 300 kW Ladesäule. Und hier wohnen nur 8.000 Leute, aber also hier sind wir überversorgt, würde ich sagen. Und der Martin Lass will ja trotzdem noch seinen Superlader bauen für die Busse. Ich glaube, der hat dann irgendwie 450, also crazy, crazy, crazy. Das geht alles da gar nicht. Naja, und ich verfolge natürlich dann auch den Account von Leon Hirt bei LinkedIn. Der versucht das so ein bisschen aufzubereiten und zu erklären. Und da kommt eigentlich auch raus, es weiß jetzt gar keiner, was zu diesem Stromabfall geführt hat. Es ist vollkommen unklar, ob jetzt mehr oder weniger Solar das sozusagen das verhindert hätten. Aber es sorgt für extreme Unsicherheiten und für eine intensive Diskussion im europäischen Strommarkt, die ja dann zu neuen Investitionen führen wird. Wie guckst denn du da drauf? Also es war jetzt ja quasi so ein das war ja so ein Ding, das kommt alle 10, 20 Jahre vor, hoffentlich. Wie hast du das denn wahrgenommen in deiner...
Ja, noch weniger hoffentlich. Ich meine, das ist ja wirklich bei aller irgendwie Kerzenlicht, Romantik, die man da vielleicht auch, habe ich auch irgendwo rein interpretiert gelesen. Also da ist es ja auch einfach wirklich
so. Es gibt Menschen, die wünschen sich, dass das Deutschland, das würde für ein Zusammenrücken sorgen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das sorgt für leere Regale bei mir.
Ja. Also so, ne, ich meine, irgendwie, meine Mutter war jetzt Anfang des Jahres irgendwie in einem Krankenhaus hier in Berlin auf Intensiv. Die haben natürlich, also Intensivstationen, die haben natürlich alle Notstromaggregate und so, wobei ich glaube auch nicht irgendwie länger als 48 Stunden. Ich weiß es gar nicht genau, was da deren. Aber also sozusagen die Notfall, Katastrophenschutzpläne der Bundesregierung und so machen, aber es ist natürlich einfach wirklich, es sind einfach Leute gestorben, ne, in Spanien. Die Todesfälle, von denen ich gelesen habe, da sind irgendwie mindestens 5 Menschen gestorben, die dann einfach irgendwie so Kohlenmonoxidvergiftung, weil die ihre Generatoren falsch betrieben haben, und oder eine Frau ist da irgendwie durch einen Kerzenbrand auch gestorben. Also ich glaube, wir sind einfach stark abhängig von diesem Ingenieurswunder, was wir hier haben, größte Maschine der Welt quasi gebaut, und sollten irgendwie tunlichst sehen, dass wir das am Laufen halten und ordentlich betreiben und so. Und deswegen, die finalen Ergebnisse sind noch nicht raus. Da gibt es Untersuchungskommissionen, und die, das ganze LinkedIn oder soziale Netzwerkblasen, es ist gut, dass da Informationsaustausch passiert, aber ich glaube, da muss man noch ein bisschen die Füße stillhalten und genau gucken, die Daten wirklich genau auswerten und gucken, was sagen Frequenzabfall und so da wirklich, woher das kam, diese Oszillation und so. Ich finde auch, wir sollten eine dedizierte Folge machen zu dem Thema mit dem absoluten Experten, bevor wir uns hier sozusagen mit unserem
Gefährlichen Halbwissen... Wer ist denn aus deiner Sicht der absolute Experte? Frage ich mich nämlich auch, das könnte ja was sein für unser Energiezone-Frühstück nächste Woche in Hamburg. Also wenn wir da jemanden hätten, der uns nochmal was über Netzstabilität...
Genau. Also alle, die das hören, die einen Experten haben, schickt den bitte Dienstag zu unserem Energiezone-Energiefrühstück am Dienstag in Hamburg. Wir senden das gleich jetzt heute oder morgen, oder? Dass das noch rechtzeitig ausgeht. Okay, cool. Genau, dann also auf jeden Fall schreibt mir direkt einfach an team@energiezone.org und dann binden wir euch ein. Vielleicht kriegen wir es sogar remote in, I don't know, aber wäre natürlich cool, wenn ihr vorbeikommt. Oder wenn ihr jemanden kennt, der absolute Stromnetz.
Also genau, ich würde es auch viel besser gerne verstehen, aber ich versuche mal quasi als Unternehmer dann immer zu überlegen, was sind denn jetzt Gewinner und Verlierer von so einer Entwicklung? Und ich glaube, dass die Solarindustrie, also diejenigen, die quasi Häuser independent macht und sozusagen schwarzstaatfähig, dass die boomen wird, weil jeder, der davon betroffen war und sagt, naja, ich hänge jetzt hier in so einem labilen Stromnetz, dann ziehe ich jetzt den Bau der Solaranlage ein bisschen vor. Das wird ja in Spanien meistens gar nicht aufs Dach gebaut, sondern oft steht das dann vor einer Finca oder vor einem Haus im Garten. Und du kannst natürlich in Spanien hast du aus einer 10 Kilowatt Peak-Anlage, die ein bisschen optimiert ist, hast du halt 15, 16, 17.000 Kilowattstunden Ertrag. Hier in Norddeutschland hat man da maximal irgendwie 8.000 Stunden. Also kriegst du extrem viel raus mit einer großen Batterie und einer Solaranlage. Und ich glaube, die Unternehmen, die das anbieten können jetzt in Spanien, also wenn ich Philipp Schröder wäre, dann würde ich jetzt nicht auf hier 5 für 5 Cent sozusagen von Solar und Wind leben, sondern ich würde sagen hier ignore the next blackout, become independent. Ja, sozusagen hier ist dein $20.000 Paket. Dafür hat sich jetzt, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden großer Markt geschaffen, wo du bestimmt tausende Kunden hast, die diese 20.000 sofort investieren, um dann zu sagen, okay, das nächste Mal bin ich halt, ist mir doch vollkommen egal, ich kann dann weiter kochen, Fernsehen gucken kann man nicht, weil natürlich die ganzen Übertragungsnetze da ja auch dann für TV-Daten weg sind. Starlink wird davon boomen, wenn du Starlink hast und eine eigene Stromversorgung, hättest du ja eigentlich weiter Netflix gucken können. Wäre ja gar nicht aufgefallen.
Ja.
Ich glaube, da gibt es jetzt in Spanien zehntausende Kunden.
Ja, aber ich mache jetzt nochmal sozusagen die gesellschaftspolitische, also den sozusagen Solidaritätskommentar. Ich glaube, es ist volkswirtschaftlich, wohlfahrtsökonomisch für uns alle besser, wenn wir darauf achten, dass die Netze gut funktionieren und dass jetzt nicht zu viel...
Das widerspricht sich doch gar nicht. Könnten diese ganzen Prepper-Anlagen, die da laufen, die würden ja dazu dienen, dass... Also was ich zum Beispiel gerne wissen möchte von so einem Experten ist, wenn es ging ja diese Oszillation, also diese Schwankung in der Netzfrequenz, die ja dadurch entsteht, dass zu viel Spannung, zu wenig Spannung im Netz ist, ob man das senken könnte mit Batteriespeichern. Also ob die schnell genug schalten könnten. Und dann, da habe ich jetzt ganz viele widersprechende Angaben gefunden. Einige Leute sagen, ja, das ist ein paar Batteriespeicher mehr, kann das gar nicht mehr passieren. Deswegen ist Solar viel besser. Und andere sagen, auf keinen Fall, es geht mit Batteriespeichern gar nicht. Und so eine triviale Frage, so da bräuchte ich Tage in verschiedenen Foren, das zu verstehen. Also wenn das mal jemand erklären könnte, das fände ich total cool.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin dran. Ich kriege mir sogar jemanden, der sich aus Spanien direkt dazuschaltet, einen Prof. Aber let's see.
Wir recherchieren nochmal. Also eine dedizierte Folge und vielleicht finden wir jemanden, mit dem wir auch schon beim Energiezone Frühstück um 8 Uhr nächste Woche Dienstag in Hamburg darüber reden können.
Ja, genau.
Geil. Gut, jetzt sprechen wir schon fast eine Stunde. Jetzt haben die meisten auch schon abgeschaltet. Das wissen wir aus den internen Daten, die noch dran sind. Herzlichen Glückwunsch und guten Morgen. jetzt müssen wir noch mal ein bisschen nach Experten recherchieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, Ilan.
Ja, danke dir, Alex.